Herzlich willkommen zu Frau verliebt, dem lesbischen Podcast. Und in dieser Folge lese ich euch ein Stück aus meinem neuen Roman Zeitlos, verbunden für immer vor. Das Buch ist gerade jetzt im März erschienen und ich hatte die Ehre, damit im Rahmen der Leipziger Buchmesse auch aufzutreten und das Buch vorzustellen. Und ich habe einmal auf der Messe selber lesen dürfen und am Abend vorher war ich bei der lesbischen Büchernacht im Frauenkulturzentrum in Leipzig. Und dort habe ich einen Ausschnitt gelesen, den ich dachte, kann ich jetzt auch hier im Podcast einfach mal vorlesen. Zeitlos erzählt eigentlich zwei Geschichten. Die eine spielt in der heutigen Zeit und dreht sich um Toni, ist eine 26-jährige Online-Redakteurin aus Wien. Und die andere Geschichte dreht sich um die 18-jährige Clara, die um 1880 herum in Wien lebt als junge Dame. Und diese Geschichten sind irgendwie miteinander verbunden. Und wenn ihr die Geschichte lest, werdet ihr erfahren, wie. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, euch daraus vorzulesen. Es gibt einen kürzeren Abschnitt aus Tonis Geschichte und einen längeren aus Claras. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir Toni kennenlernen, ist sie gerade in einer besonderen Situation. Und zwar hat ihre Mutter ein altes Wiener Stadthaus geerbt aus dem 19. Jahrhundert samt Inhalt von einer der Familie bis dahin vollkommen unbekannten Großtante. Und jetzt trifft sich Toni mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in diesem Haus und die gucken sich mal an, was es da so zu finden gibt. Ob es da vielleicht noch irgendwas gibt, was man zu Geld machen kann und in welchem Zustand das Haus ist. Und ja, in die Szene, wo wir jetzt einsteigen, da guckt sich Toni gerade den Dachboden an. Viel Spaß. Sie blinzelte unschlüssig in die Tiefe des Raumes, nahm einen staubbeschwerten Atemzug und trat über die Schwelle. Sie würde Licht benötigen. Doch schon mit dem ersten Schritt in Richtung Fenster stieß ihr Fuß gegen einen kniehohen Kerzenhalter, der geradewegs umfiel, dumpf gegen eine der Kisten stieß und ein Loch hineinriss. Toni öffnete die Kiste ein Stückchen. Christbaumschmuck. Glitzernde Kugeln, büschelweise Lametta, hölzerne Engelchen mit abgebrochenen Beinchen. Nächste Kiste, Stoffservierten und Taschentücher, die einen fauligen Geruch absonderten. Ein Schnauben entwich Toni und erstickte in der Stille. Grabesstille. Zwischen verhüllten Gemälden und Kistenstapeln kämpfte sie sich bis zu dem hohen Mahagonischrank durch. Sie drehte den Schlüssel im Schloss, öffnete die ächzenden Türen und zuckte zusammen, als sie in zwei tote Augen blickte. Jedes Härchen ihres Körpers richtete sich auf. Puppen! Kleinere und größere, adrett gekleidete Püppchen mit frisiertem Haar, rosigen, an einigen Stellen grau angelaufenen Gesichtern und kalten Kunststoffaugen lächelten leblos auf Toni herab. Mit zitternden Fingern schloss sie den Schrank wieder, trat zurück, stolperte dabei über etwas Weiches und fing ihren Sturz gerade so ab, indem sie sich an einem Kistenberg festhielt. Ein einäugiger Teddybär stierte zu ihr herauf. Sein rechter Arm löste sich vom Körper. »Wir brauchen einen Container«, schoss es ihr durch den Kopf. »Einen großen, großen Container!« In diesem Moment knarzte es hinter ihr. Erschrocken richtete sie ihr Handylicht in die Ecke und sah sich selbst in einem hohen Spiegel mit verschnörkeltem Rahmen. Durch sein Glas zog sich von unten bis oben ein Riss und teilte Tonis Gesicht in zwei. Zu seinem Fuß kippte ein schwarzer Hut zur Seite. Der Saum des Fenstervorhangs daneben bewegte sich. Wahrscheinlich hatte ein Luftzug den Hut vom Spiegel geweht. Toni bahnte sich entschlossen einen Weg quer durch den Raum hin zum Fenster, riss die Vorhänge beiseite und zog am Drehknauf. Luft. Das Sonnenlicht und die Straßengeräusche nahmen dem Raum etwas von seinem Gruftcharakter. Tausende Staubteilchen tanzten im einfallenden Tageslicht. Sie wirbelten am Spiegel vorbei, zu einem Stapel kleinerer Boxen, aus denen Stoffe herauslugten. Ein Tuch mit orientalischem Muster wallte hinab und bedeckte halb eine mit Leder bezogene Truhe. Höchstwahrscheinlich befand sich darin nur weiterer Schrott. Trotzdem wirkte sie ungewöhnlich. Toni hob die Boxen von der Truhe. Wie eine Schatzkiste war sie mit einem rostigen Schloss versiegelt, jedoch baumelte es offen herum und konnte einfach abgezogen werden. Als Toni den Deckel anhob, stob eine Staubwolke in die Höhe. Toni hatte auf Schmuck gehofft. Stattdessen sah sie auf eine Ansammlung von Papieren. Lose und zusammengebundene, vergilbte und dünne Papiere, bedruckt und beschrieben, Umschläge mit aufgebrochenen Siegeln. Vorsichtig hob sie das oberste Blatt mit einem angeklebten, getrockneten Pfeilchen an. Bevor sie es näher begutachten konnte, rutschte ein Foto darunter hervor. Der ovale Rahmen passte perfekt in ihre Handfläche. Die verblasste Schwarz-Weiß-Fotografie zeigte das Gesicht einer Frau. Sie trug ihr dunkles, gescheiteltes Haar nach hinten zusammengesteckt, wo es lose über ihren Rücken hellte. Über die Schultern fielen einige wohldrapierte Strähnen. Ihre Augen, hell und mandelförmig, umringt von tiefschwarzen Wimpernkränzen, fixierten Toni. Und ihr Herz begann zu pochen. Irritiert ließ sie das Bild sinken und atmete tief durch. Sophie Amalie Markau stand in hauchzarten Lettern unter dem Foto. Als Toni Hitze in die Wangen stieg, wandte sie sich vom Bild der Frau ab und schaute sich stattdessen das Papier näher an. Es war ein Brief, verfasst in geschwungener Kurrentschrift. Mit einer solchen Handschrift hatte man vor mehr als 100 Jahren geschrieben, vielleicht sogar mehr als 150. Unterzeichnet von... Allein das Entziffern dieses kurzen, verschnörkelten Wortes forderte Tonis gesamte Fantasie. War das ein L? Sie zückte ihr Handy und hatte mit wenigen Klicks ein Kurrentschriftalphabet zur Hand. Clara. Und Clara schrieb an Sophie. In der einen Hand hielt Toni das Porträt, in der anderen den Brief. Plötzlich ließ ein Windstoß das Fenster klirren. Die Vorhänge blähten sich ihr entgegen und Toni kippte hintenüber. Der Vorhang gab den Spiegel wieder frei und Tonis Glieder erstarrten. Eine Gestalt stand direkt hinter ihr, gehüllt in ein langes Kleid. Stumm drehte sie Toni das Gesicht zu. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, aber als sie mit einem Schrei herumfuhr, war da niemand. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Ein tiefer Atemzug, ein zweiter, und schon war sie auf den Beinen, übersprang eine Kiste, drückte sich zwischen zwei weiteren hindurch und floh aus der Tür. Das war der Moment, in dem Toni zum ersten Mal von ihrer Vorfahrin Clara erfährt und ihrem Verhältnis zu Sophie. Und in der Folge wird Toni sich damit beschäftigen, was sie über diese Clara und Sophie herausfinden kann, wird sich den Brief entziffern und findet noch weitere Dokumente, wodurch sie der Geschichte von Clara auf die Spur kommt. Und wir erfahren das in diesem Zuge dann auch. Wenn wir Clara kennenlernen, sind wir gerade im Jahr 1879 und Clara ist entstammt einer wohlhabenden Familie, die gerade in den Adelsstand erhoben worden ist und ist von ihrer Familie jetzt auf ein Pensionat für höhere Töchter geschickt worden, um da nochmal so den letzten Schliff zu bekommen, bevor sie schließlich dann ihren Platz in der Gesellschaft als junge Dame im Wien des 19. Jahrhunderts einnehmen soll. Und dort ist sie nicht alleine, da ist noch eine Handvoll anderer gut situierter junger Damen, die allesamt wohl erzogen werden dort. Unter anderem auch ihre beste Freundin Sophie. Und in der Szene, in der wir jetzt einsteigen, hat Clara gerade erfahren, dass ihre gute Freundin sich nachts mit einem jungen Burschen verabredet hat. Etwas, wovon Clara noch keine Ahnung hatte. Sie ist hochgradig irritiert darüber und möchte dieses Treffen am liebsten platzen lassen. Und da steigen wir jetzt mal ein. Sie lief durch den Garten zur Dorfstraße und bis zur Brücke am Bach. Dort verlangsamte sie ihre Schritte und duckte sich hinter einen üppigen Fliederbusch. Von hier aus konnte sie hinunter zum Bachufer sehen. So sieht er also aus. Ein schlaksiger Junge mittlerer Größe stand an der Brückenmauer. Seine Finger fuhren alle paar Sekunden durch die Haare, während er wie ein Schilfrohr hin und her wankte. Seine Gesichtszüge waren kaum zu erkennen. Clara versuchte, ein wenig nach vorne zu rücken, und schon knirschten die Steinchen unter ihren Schuhen. Offenbar hatte er nichts gehört. Gut. Es war nicht mehr viel Zeit, bis der Kirchturm Mitternacht schlagen würde. In dieser Nacht, die er sicher nicht vergessen würde. Claras Finger umfassten einen der Steine auf dem Boden. Schritte näherten sich auf dem Kiesweg. Wie zu einer Salzsäule erstarrt, verfolgte sie, wie Sophie zu dem Burschen hinunterging und in gebührendem Abstand vor ihm stehen blieb. Clara vernahm bloß undeutliches Gemurmel. Dann trat er auf Sophie zu. Auf einmal war seine Hand an ihrer Taille, er neigte den Kopf und... Während Sophies Schatten sich kaum regte, wirkte es, als würde seiner sich ausdehnen, ihren vereinnahmen und zu einem einzigen dunklen Fleck verschmieren. Claras Gedanken hatten keine Zeit, sich zu sortieren, da war der Impuls bereits durch ihren Körper geschossen. Ihr Arm holte weit aus und schleuderte den Stein zu den Schatten hinüber. Er krachte gegen die Mauer, einen halben Meter neben den Schopf des Burschen, der prompt von Sophie abließ. Sie stoben auseinander und wandten die Köpfe in alle Richtungen. »Ist da wer?« rief der Bursche. »Ich muss sofort zurück«, sagte Sophie, aber der Bursche packte sie am Handgelenk. Schon klatschte der nächste Stein gegen ihm an die Mauer. »Wer ist da?« rief er erneut. Sophie löste sich und preschte den Weg hinauf, während er blind in der Dunkelheit suchte. Langsam entfernte sich Clara rückwärts aus ihrem Versteck, als ein Ast unter ihren Sohlen verräterisch knackte. Sein Kopf fuhr herum, genau in Claras Richtung. Schnell schlug sie sich in die Büsche, stolperte und wagte nicht hinter sich zu sehen. Sträucher streiften ihr Gesicht, doch vor lauter Aufregung spürte sie das kaum. Hastig erklomm sie die mürben Ziegel der Mauer zum Pensionatsgelände und riss sich dabei die Haut auf. Sie biss sich auf die Lippen, um nicht aufzuschreien. Auf dem Boden angekommen, gewährte sie sich einen tiefen Atemzug. Hierhin würde der Bursche ihr nicht folgen. Da packte eine Hand sie an der Schulter. »Bist du des Wahnsinns?« fauchte Sophie mit erstickter Stimme. Clara zog Sophie in den Schutz einer alten Kastanie. »Bist du nicht eher des Wahnsinns, dich mitten in der Nacht hinauszuschleichen, um einen räudigen Handlanger zu treffen? Wie kannst du uns mit Steinen bewerfen?«
»Ich habe ihn beworfen.«
»Du hast...« Sophie unterbrach sich, als sie Claras Hand ansah. »Du blutest, du musst das säubern.« Sie schlichen quer durch den Garten bis zu dem Wasserspiel, das ein reicher Vater dem Pensionat einst geschenkt hatte. Das kühle Wasser brannte auf der Wunde. Sophie zog ein Taschentuch hervor und tupfte Claras Hand trocken. Als sie ihr in die Augen sah, brach es aus Clara heraus. »Wie oft hast du ihn schon getroffen?«
»Bitte?
Sprich die Wahrheit!«
»Zweimal?«
»Zweimal!« Mit einem Ruck zog Clara ihre Hand aus Sophies. »Ohne ein Wort?«
»Clara, du hast Steine nach uns geworfen. Ich wusste, ich könnte es dir nicht erzählen.«
»Ich wünschte, der Stein hätte ihn getroffen.«
»Er hat mir nichts getan.«
»Er hat dich geküsst. Du hast dich küssen lassen.«
Eine Brise säuselte durch die Blätter. Sophie schaute hinauf, als versuchte sie, den Wind selbst zu sehen. Dann flüsterte sie, »Willst du nicht manchmal wissen, wie das ist?«
»Was? Küssen?«
»Ja.«
Kaum hatte sich ihr Herzschlag von der Aufregung etwas beruhigt, beschleunigte er sich schon wieder. »Ich wusste, es ist nicht ratsam, dir Madame Bovary zu leihen. Aber warum musste es dieser schäbige Hallodri sein?«
»Wer sollte es denn sonst tun? Du etwa?«
Der Satz, so lapidar Sophie ihn auch gesprochen hatte, blieb zwischen ihnen hängen. Und je mehr Zeit verstrich, desto unsicherer war Clara, ob sie überhaupt richtig gehört hatte. »Ich«, stammelte Clara und gab den Versuch zu sprechen gleich wieder auf. So hatte Sophie sie noch nie angeschaut, dessen war sie sich sicher. Alles andere jedoch schien so unsicher wie nie. Das trügerische Mondlicht, ihr Herzschlag so schnell,
als wäre sie erneut auf der Flucht. »Sei nicht töricht«, sagte sie dann. Ihr Lachen klang blechern. »Warum bist du zur Brücke gekommen?«
»Ich wollte nicht, dass dir etwas zustößt.«
»Warum hast du Steine geworfen?«
»Damit er von dir ablässt.
Aus welchem Grunde?«
»Kindisch«, zischte Clara. »Wir müssen wieder hineingehen. Es grenzt an ein Wunder, dass uns noch niemand erwischt hat.«
Sie stand auf. Auf dem Weg zurück zum Gebäude tauschten sie weder Worte noch Blicke. 2 Tage vergingen. 2 Tage, in denen Sophie kein Wort mit Clara gewechselt und auch sie selbst sich um keinerlei Begegnung mit der Freundin bemüht hatte. Clara übte mit Mathilde den Walzer, was wie befürchtet blaue Flecken an den Beinen bedeutete, diskutierte mit Ilse über die Wahlverwandtschaften und bat Adele um Hilfe bei ihren wie immer unsauberen Handarbeiten. Alles Momente, die sie für gewöhnlich zu Sophie geführt hätten. Aber etwas hatte sich verändert. So sehr, dass Clara schon der Gedanke daran, mit Sophie allein zu sein, Unbehagen bereitete. Und Scham. Selbst zu Tisch konzentrierte sie sich darauf, Sophies Stimme zu ignorieren und stumpf die Suppe zu löffeln. Der geringste Kontakt barg die Gefahr zu verraten, was in ihr vor sich ging. Dass sie Sophies Schatten mit dem des Stallburschen verschmelzen sah. Dass sie die Worte hörte.
»Wer sollte es denn sonst tun? Du etwa?«
Und dass ihr etwas flau dabei wurde. Es rumorte in ihrem Bauch, ihrer Brust, ihrem Hals, als stiege eine Erkenntnis empor, um dann gegen die geschlossenen Türen ihres Verstands zu stoßen. Es gab kein Hindurchkommen. Auch nicht beim Verrichten der Strafarbeit. Missmutig wischte Clara um die Hirtenstatue auf der Kommode im Empfangszimmer herum.
»Du etwa?«
Niemals wäre Clara auch nur im Traum eingefallen, Sophie einen Kuss zu geben. Auf die Wange, gewiss. Aber ein Kuss auf Sophies Mund? Mit geschlossenen Augen? Eine Hand an ihrer Taille? Vielleicht auch in ihrem langen Haar? Clara bemerkte, dass sie den Lappen über immer dieselbe Stelle der Kommode kreisen ließ. Sie spürte Hitze den Hals hinaufsteigen. Ungläubig schüttelte sie den Kopf.
Es war doch bloß Sophie. Das Mädchen, das sie seit ihrem 6. Lebensjahr kannte. Ihr Vater dachte damals, dem Mädchen mit 2 älteren Brüdern würde eine weibliche Spielkameradin guttun. Seither hatten sie unzählige Nachmittage miteinander verbracht, schweigend nebeneinander Bücher gelesen, laut herumgealbert und Geheimnisse geteilt. Sie waren gleichzeitig zum Pensionat geschickt worden und sich auch hier verbunden geblieben. Der Pfad bis hierher war so klar verlaufen. Doch nun wirkte es, als hätte sich für Clara ein anderer Weg aufgetan. Ein verwucherter, im Nebel liegender Weg, aber einer, den sie kaum mehr ignorieren konnte. Die Tür öffnete sich und Sophie stand auf der Schwelle.
»Ich habe die Halle gewischt, nun muss ich hier durch.« Sie schob einen Eimer über den Boden. Clara ließ den Lappen weiterhin über die Kommode gleiten, unschlüssig, ob sie gehen sollte oder nicht. Sophie schrubbte den Boden, während Clara ein Fenster nach dem anderen öffnete und abwischte. Im Fensterglas spiegelte sich Sophies gekrümmte Gestalt und unter anderen Umständen hätte es Clara zum Lachen gebracht. Es gab nur weniges, was Sophie so verabscheute wie das Verrichten häuslicher Arbeit. Wahrscheinlich hatte sie noch nie zuvor Fliesen gewischt. So sah es zumindest aus. Wie sie dort auf den Knien herumrutschte und dabei mehr als einmal beinahe den Eimer umstieß. Aber konnte man es ihr verübeln? Sophies Vater hatte stets dafür gesorgt, dass es seinem einzigen lebenden Kind an keinerlei Komfort mangelte. Dadurch erwuchs in Sophie eine gewisse bequeme Naivität, die Clara allzu gern großmütig belächelte. Sophie fehlte das Gespür für andere Lebenswirklichkeiten. Zumindest hatte Clara das immer geglaubt. Während über ihre Lippen ein Schmunzeln glitt, erinnerte sie sich plötzlich, dass sich Sophie nachts allein mit einem Mann getroffen hatte. 2 Mal.
»Ich merke, dass du mich beobachtest.«
Sophie sah Clara unverwandt an.
»Hm? Verhalte dich nicht so scheinheilig, das steht dir nicht.«
Wie du siehst, bin ich mit diesen Fenstern sehr beschäftigt.
Und ich mit dem Fußboden, dank dir. Obgleich sie noch nicht bis in die oberen Ecken vorgedrungen war, schloss Clara das Fenster. Man wusste nie, wo die nächsten Ohren nur darauf warteten, solche Wortwechsel mit anzuhören.
Dass du da unten knien darfst, hast du ganz allein dir und deiner Geheimniskrämerei zu verdanken.
Weißt du, was das Besondere an Geheimnissen ist? Sie sind dazu gedacht, geheim zu bleiben. Du hast dich darüber hinweggesetzt. Dein Verhalten war falsch, Clara von Escherhoff.
Sophie erhob sich. Mit vor der Brust verschränkten Armen funkelte sie sie an.
Clara lachte höhnisch. Du bist dir gewiss darüber im Klaren, wie falsch es ist, sich nachts allein mit fremden Männern zu treffen.
Ich begreife immer noch nicht, warum du dich so echauffierst.
Ach nein? Nein!
Und schon befand sich Clara wieder in ihrem Spiegelkabinett der Unsicherheit, wo sie statt Antworten nur unzählige weitere Fragen auftaten.
Als gute Freundin könntest du dich einfach für mich freuen, sagte Sophie, und ihr Tonfall war so schnippisch, dass Clara beinahe den Lappen nach ihr geworfen hätte.
Ja, natürlich. Wieso ist mir das nicht in den Sinn gekommen? Alles Gute für dich und den stinkenden Pferdejungen. Endlich jemand, der deiner würdig ist.
Ach nein, warte. Es schreibt dir ja sonst niemand Liebesbriefe.
Sophies gesamte Gestalt loderte vor Zorn.
Hör mir zu!
Mit zwei schnellen Schritten trat sie heran, so in Rage, dass sie den eingeseiften Boden vergaß. Schon rutschten die Schuhe über das Nasse und Sophie ihr entgegen. Im nächsten Moment hielt sie Sophie ungeschickt in ihren Arm, spürte sogar ihren Herzschlag an der Brust und ihren Atem an der Wange. Ein Wimpernschlag später löste sich Sophie aus ihrem Griff und schaute beschämt zu ihr herauf. Claras Mundwinkel zuckten. Bevor sie sich zusammenreißen konnte, sah sie es ebenso bei Sophie. Schon brachen beide in Gelächter aus. Es war befreiend und kühlend wie ein Regenschauer nach einem viel zu heißen Tag. In einem Moment außerhalb des steten Tickens der Uhr sahen sie sich in die Augen. Intensiv spürte Clara, wie nah sie Sophie war und dass sie diese Nähe mit niemandem teilen wollte. Und da war sie, die Antwort auf all die drängenden Fragen. Und allein, dass Sophie nicht zurückwich, bestätigte, dass auch sie es wusste. Sie zog Sophie heran und legte ihre Lippen auf die ihren. Die Berührung war sanft wie ein Hauch und viel zu rasch vorüber. Sofort rührte sich die Angst, sie könne zu weit gegangen sein und alles zerstört haben. Aber dann wanderten Sophies Augen nach ein, zwei Lidschlägen wieder zu Claras Lippen. Clara fühlte den nächsten Kuss und seine Wärme wie tausende Flammen durch ihren Leib zucken. Als sie sich abermals voneinander lösten und sich in der Schwebe zwischen Überraschung, Scham und Glück betrachteten, spürte Clara mit jeder Faser ihrer Seele, dass Unumkehrbares geschehen war. So vergingen die Tage, die Clara vorgeblich in den ewigen Routinen des Pensionats verlebte. Doch wenn sie sich mit Sophie einen Moment davonstehlen konnte, führten sie ihre vertrauten Gespräche erweitert um eine Ebene, die sie nicht verstand, aber genoss. Wie die Küsse, die nur unter höchster Vorsicht geteilt und gleichzeitig immer unbedachter wurden. Von dem Stallburschen sah und hörte Clara nichts mehr. Weder wartete er am Rande des Kirchwegs, noch erwähnte er Sophie ihn mit einem einzigen Wort. Mit Genugtuung genoss sie das Gefühl, wie ein Ritter das Böse verjagt und die Prinzessin gerettet zu haben. Stark und frei. Doch jedes Mal, wenn Clara fast vergaß, wer und wo sie war, erklang von irgendwoher eine Stimme oder das Geräusch eines Türschlosses. Und schon war sie wieder im Hier und Jetzt. Da ist niemand, flüsterte Sophie, als Clara bei einem Rascheln zusammengezuckt war. Sie standen in der äußersten Ecke des Gartens, versteckt zwischen Rhododendren, einer mächtigen Kastanie und der Mauer. Die winzige Lichtung, wild romantisch verhängt von der Natur, war ihr Lieblingsversteck. Clara lehnte am Baumstamm, Sophie hatte die Arme locker um ihre Hüften gelegt.
Über allem Garten verteilten sich die anderen Mädchen, spazierten oder saßen beieinander, aber hierher verirrte sich nie eins. Und doch. »Sie könnten sich fragen, wo wir sind«, meinte Clara und dachte dabei vor allem an Bettine. »So waren wir eben immer gerade dort, wo sie nicht waren.« Clara spürte Sophies Hüfte, ein Bein zwischen ihren, und das machte etwas mit ihr. »Niemals sind wir wirklich allein«, seufzte sie. »In wenigen Tagen ist auch das vorüber.« »Nein, dann reist du fort zur Kur und ich sorge mich, dass du mich vergisst über all die Zeit.«
»Ach, Clara, was ist schon Zeit?
Besuch mich einfach. Bald haben wir wieder ein Leben in Wien, fernab von diesem Gefängnis.« »Sind wir dort etwa allein? Wir werden Gäste empfangen, stets neben unseren Eltern sitzen, vom Saum bis zum Kragen gemustert werden.«
»Du hältst Wien bloß für das ärgere Gefängnis?«
Auch wenn Sophie genau das ausgesprochen hatte, was Clara dachte, wie könnte sie verantworten, ihre Freundin zu betrüben?
»Es wird gar wunderschön. Wir müssen es bloß geschickt anstellen.
Siehst du das Astloch dort? Greife einmal hinein.« Mittlerweile hatte sie sich ein Spiel daraus gemacht, Sophie ihre Liebesgedichte auf unterschiedlichsten Wegen zuzustellen. Mal lag eines unter ihrem Kopfkissen, steckte im Ärmelumschlag oder wartete zwischen zwei Buchseiten darauf, gefunden zu werden. Mit einem wissenden Lächeln tat Sophie wie geheißen und las leise vor.
»Meine Liebe fließt wie die Zeit, ein klarer Bach, ein Strom so weit, durch Mauerstein und auf Papier immerwährend nur zu ihr.«
»Kein Gefängnis dieser Welt vermag mich je von dir zu trennen«, sagte Clara. »Eher reiße ich die Mauern ein.«
Feine Grübchen zeichneten sich auf Sophies Wangen ab. »Mir ist kein Mensch bekannt und erst recht kein Mädchen, dem ich solche Worte glauben würde, außer dir.« Und als sie ihr das mit einem Kuss beteuerte, glaubte auch Clara mit jeder einzelnen, prickelnden Faser ihres Körpers daran.
Ja, das war mein Ausschnitt aus Zeitlos, vor immer. Wenn ihr neugierig geworden seid, das Buch ist erschienen im Helmer Verlag, da könnt ihr mal auf der Website vorbeischauen oder sonst bei den gängigen Online-Buchhändlern, Händlern, wie auch immer, die ihr kennt. Ihr könnt aber auch in einen Buchladen eures Vertrauens gehen und das Buch dort einfach anfordern und bestellen lassen, ist auch kein Problem. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Geschichte von Toni und Clara in Gänze lesen würdet und auch wenn ihr mir dann eure Rückmeldung schreibt, weil, ja, wie ich auch im Rahmen der Buchmesse wieder festgestellt habe, ist doch das Größte, wenn man merkt, dass Leute wirklich lesen, was man da verfasst hat, dass es eben nicht einfach so eine einsame Sache ist, die man in den luftleeren Raum schickt, sondern ja, dass da draußen echte Menschen sind, die sich damit beschäftigen, und es gibt eigentlich nichts Größeres, als wenn ich da Rückmeldung von euch bekomme. Deswegen haltet euch nicht zurück, bitte schreibt mir. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und ja, wünsche euch erstmal viel, viel Spaß hoffentlich damit und eine gute Zeit und immer ganz viel Liebe.